möchte heute über einen Aspekt reden, den wir vielleicht manchmal nicht so ganz auf dem Schirm haben. Und zwar erst bis zum Ende des Satzes oder bis zum danach folgenden Satz zuhören, sonst kann es irritierend wirken. Wir sind als Gemeinde nicht nur eine Ansammlung von Individuen, sondern wir sind ein Volk. Und das richtig Tolle an diesem Volk ist, da gibt es keine Abstammungslinien, da ist nicht wichtig, wie viel Geld man hat, da ist nicht wichtig, in welchem Land man lebt, da ist nicht wichtig, welche Ausbildung man hat, ist alles nicht wichtig. Sondern wichtig ist einzig und allein, dass man letzten Endes zu Gott gehört, dass man Jesus angehört. Ich werde da gleich nochmal ein paar Sachen zu sagen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und mich freut das, dass das in der Bibel so der Fall ist. Unser Bürgerrecht. Und das ist das Schöne an unserem Volk, von dem ich heute reden werde. Unser Bürgerrecht ist nicht an Parteien gebunden. Unser Bürgerrecht ist nicht an Nationen gebunden. Und unser Bürgerrecht ist nicht an irgendwelche Geografien gebunden, sondern unser Bürgerrecht ist im Himmel verankert. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir uns dessen immer wieder bewusst werden. Ja. Und wir lesen hier im zweiten Buch Mose, jetzt bin ich fertig damit, wir lesen hier im zweiten Buch Mose eigentlich mit den Anfang eines Volkes, nämlich das von dem Volk der Juden, das Volk Israel, was letzten Endes eine große Geschichte hatte, aber auch eine sehr tragische und traurige Geschichte. Und ich möchte das mal vorlesen, was hier steht, und ein paar Gedanken daraus rausgreifen. Ab Vers 4, 2. Mose 19, Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Das ist irgendwie was ganz Besonderes, was hier drin steht. Ich würde es am liebsten nochmal vorlesen, aber wir kommen noch drauf. Der erste Gedanke. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Hier wird Gottes Charakter am Anfang eines großen Bundesschlusses nochmal ins Zentrum gerückt. Gott ist nicht derjenige, der sich irgendwo hinsetzt und sagt, das und das müsst ihr einfach machen und wenn ihr das macht, dann habe ich euch lieb. Ja? Das habt ihr schon mal gehört, aber es ist immer wieder gut, das zu hören. Sondern Gott ist derjenige, der immer den ersten Schritt auf seine Menschen zumacht, der immer den ersten Schritt gemacht hat. Ich meine, er hat den ersten Schritt schon dahingehend gemacht, dass er uns überhaupt erschaffen hat. Aber er geht noch weiter. Ja? Beim Volk Israel war es so, dass er nicht darauf gewartet hat, bis die Ägypter alle irgendwie fertig waren und keine Kraft mehr hatten, damit die Israeliten mal so rausschleichen konnten aus Ägypten, sondern er hat sich um sein Volk gekümmert und auch mittels Zeichen und Wunder dafür gesorgt, dass dieses Volk freigesetzt werden kann aus der Sklaverei, durch die Wüste geführt werden kann, ich meine, da waren sie noch in der Wüste, und letzten Endes ins verheißene Land kommen konnte. Wir sehen hier einen Gott, der sich um seine Menschen kümmert. Ja, das hat er damals gemacht. Das hat er durch die Geschichte immer wieder gemacht, auch wenn es viele schwere Zeiten auch für das Volk Israel gab. Aber letzten Endes hat er immer wieder einen Schritt auf die Menschen zugemacht. Und das sehen wir auch hier. Und das ist auch für uns wichtig, um Gott zu verstehen. Hier steht, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen habe und euch zu mir gebracht habe. Was für ein Bild. Er nimmt den souveränsten Vogel, den es so gibt in der Tierwelt. Ich bin biologisch nicht so bewandert, aber zumindest steht der Adler für mich dafür. Und sagt, dass er sein Volk auf Adlersflügeln sozusagen getragen hat. Das ist Gott. Und dieser Gott ist heute derselbe Gott wie damals. Ja? Er ist der Gott, der immer den ersten Schritt auf dich zumacht und der dich auf eine ganz souveräne Art und Weise durchs Leben tragen will. Wenn es stürmt, wenn es tobt, wenn irgendwas ist. Ja, der auch unser ganzes Land auf eine souveräne Art und Weise durch Zeiten hindurchtragen will, von denen wir gar nicht wissen, wie sie aussehen werden. Ja? Und an der Stelle, auch wenn ich eben so eine, ich war da etwas erschüttert von dieser ganzen Geschichte und bin gespannt, wie es auch ausgeht, aber selbst wenn das Wahlergebnis mir heute nicht schmeckt, aber wir müssen eins wissen, wir haben den 23. September überstanden. Ja, vielleicht haben das manche nicht mitgekriegt, ich habe mich persönlich bewusst nicht damit beschäftigt, weil ich glaube, dass das echt Nonsens war, was da teilweise gelaufen ist. Irgendwelche apokalyptischen Ansagen, dass am 23. September die Welt untergeht. Ganz ehrlich, wer aufmerksam seine Bibel liest als Christ, der darf so einen Stuss nicht glauben. Ganz ehrlich. Ich weiß jetzt nicht, wem ich auf die Füße getreten habe. Aber Leute, lasst uns nüchtern sein. Das steht in der Bibel auf fast jeder Seite, stimmt nicht. Aber es steht oft in der Bibel. Lasst uns nüchtern sein. Ja, Jesus wird wiederkommen, aber wir wissen nicht wann. Und alle Kalenderspezialisten im christlichen Bereich, die es immer wieder gegeben hat, haben noch nie recht gehabt. Warum sollte das beim 23. September sein? Gott wird es uns nicht verraten. Er kommt, wenn er will. Ja? Und wenn er da ist, werden wir es merken. Und wohl dem, der vorbereitet ist in seinem Herzen, um Jesus zu begegnen. Ja? Das ist das, worum es geht. Lasst uns heute unser Herz ausrichten auf Gott, unseren Bund festmachen mit Gott, so wie es auch hier in diesem Text drin steht, dann ist alles safe. Ja? Dann brauchen wir uns um diese Kalenderspezialisten nicht zu kümmern. Wir sind mit Gott unterwegs, wir hoffen auf ihn und wir gehen den Weg mit ihm, egal ob er heute zurückkommt, morgen oder wann auch immer oder erst in 1000 Jahren. Die Zeiten waren immer so, dass man gedacht hätte, er müsste morgen kommen. Immer. Im 1. Jahrhundert, im 2. Jahrhundert, im 3. bis heute. Und keiner konnte sich vorstellen, dass das immer noch weitergeht und vielleicht an manchen Stellen sogar noch schlimmer wird. Ja? Jesus sitzt auf dem Thron. Gott ist in Kontrolle. Und er weiß, wann der Zeitpunkt gekommen ist, dass er die Dinge vollenden wird. Ja? Das hat er auf dem Plan, das kann sich kein Mensch ausdenken. Deswegen sollten wir auch einfach nicht auf sowas hören. Ja? Mal ganz klar gesagt. Er ist aber derjenige, der uns persönlich, aber auch als gesamte Gemeinde und nicht nur als Individuen, sondern als gesamte Gemeinde, er wird uns durchtragen. Seine Kinder, sein Volk. Ja? Hier geht es um das Volk Gottes. Er wird es durchtragen und auf Adlersflügeln tragen, egal durch welche Zeiten wir uns bewegen. Da brauchen wir uns keinen Hirngespinsten und Ängsten hinzugeben. Er ist in Kontrolle. Hier steht auch drin, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen habe und euch zu mir gebracht habe. Ihr habt gesehen. Und für mich ist das so ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass es wichtig ist, immer wieder auf das zu sehen und darauf zu achten, sich daran zu erinnern, was Gott getan hat. Ganz ehrlich, ein Großteil meines Glaubens besteht daraus, dass ich mich an das erinnere, was Gott getan hat. Deswegen ist es gut, in der Bibel zu lesen, weil das ist echt hilfreich. Da steht so vieles drin, was Gott getan hat. Das hat mit mir erstmal nichts zu tun gehabt, weil ich da nicht gelebt habe. Ich war nicht bei dem Auszug aus Ägypten dabei. Ich war nicht dabei, als die erste Gemeinde entstanden ist. Aber ich glaube, dass Gott das gemacht hat. Und dieser Gott ist heute derselbe. Und das ist das Zeugnis der Bibel für mich, was mir sagt, das, was Gott damals getan hat, das kann der heute immer noch. Und deswegen ist es gut, sich daran zu erinnern, was hat Gott getan. Deswegen ist es gut, in der Bibel zu lesen. Ja? Und da ist dieses Stichwort Dankbarkeit, denke ich, total wichtig. Sich einerseits daran zu erinnern, was er in der Vergangenheit getan hat, auch im persönlichen Leben. Aber auch dann mit Dankbarkeit ihm gegenüber zu antworten. Es ist eine gute Sache. Weil das diese Erinnerung vertieft und das, was Gott gemacht hat, das bindet uns noch fester an ihn. Es lässt uns nicht zu oberflächlichen Christen werden, so nach dem Motto, ja, schön, dass wir darüber geredet haben, sondern es macht uns, es verankert uns in Gottes Gegenwart, in seiner Gemeinschaft, dass wir uns immer wieder daran erinnern und ihm dafür danken. Deswegen wird es so oft in der Bibel betont, ob in den Psalmen oder in den Briefen, immer wieder geht es um Dankbarkeit. Ja? Und das ist so das, was ich rausziehen möchte aus diesem Punkt, dass wir das mit auf dem Schirm haben. Und dann geht's weiter. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt. Eigentlich würde ich erst gerne darüber reden, was Gott eigentlich zu dem Volk Israel gesagt hat, was sie sein sollen, was ihre Bestimmung ist, was ihre Berufung hat. Aber ich nehme mal die Bedingung als erstes. Ja? Weil wir haben hier schon gesehen, Gott hat ja den ersten Schritt auf sein Volk zugemacht. Er hat eigentlich schon alles gemacht. Genauso wie das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Jesus hat den ersten Schritt für uns gemacht, damit wir frei werden können für die Gemeinschaft mit Gott. Damit wir frei werden können von dem, was uns davon abhält, mit Gott zusammen sein zu können. Er hat alles gemacht. Wir brauchen da nichts zu erfinden. Und dann dürfen wir uns auch die Bedingungen angucken, weil das ist so ein Vertrag auf Gegenseitigkeit, sag ich mal. Ja? Du machst das, ich mach das. Ja, und wenn wir da beide unterwegs sind, super Team. Und hier steht, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt. Das ist das, was Gott zu den Israeliten gesagt hat. Wo wir trefflich nochmal fragen könnten, ob das auch für uns heute noch gilt. Ja? Aber Fakt ist, Gott hat es zu seinem Volk gesagt. Und mir geht es darum, dass wir ja nicht nur einzelne Individuen sind, sondern dass wir von Gott in eine Gemeinschaft hineingerufen werden, wo alle dieselben Rechte und alle dieselben Pflichten haben. Und das gehört dazu, zu den Pflichten, sage ich jetzt mal, dass wir seiner Stimme Gehör schenken, dass wir letzten Endes ihn da auch ernst nehmen und ihm gehorchen und so auch seinen Bund bewahren, in der Beziehung bleiben, in dem Bund mit ihm, ja, in der Verbindlichkeit ihm gegenüber. Es geht darum, wirklich seine Stimme zu hören, seiner Stimme Gehör zu schenken. Das ist ja nochmal eine andere Formulierung, als auch immer seine Stimme zu hören. Ja? Aber es fängt ja damit an, dass wir bereit sind, ihm zuzuhören. Interessant ist ja, dass die Bedingungen, die Gott hier stellt, nicht irgendwelche Kraftakte oder Zeichen und Wunder oder sonst irgendwelche Sachen sind. Ja? Er sagt an der Stelle nicht, wenn ihr besonders schön ausseht, besonders reich seid, besonders schlau seid, besonders gut seid oder besonders irgendwas seid. Das sagt er an der Stelle nicht, sondern er sagt, wenn ihr meiner Stimme Gehör schenkt, das kann jeder. Egal, welche Vergangenheit er hat oder sie, ja? Egal, welche Vergangenheit man hat, egal, in welcher Situation man gerade ist, jeder Mensch ist letzten Endes in der Lage, Gott Gehör zu schenken. Doch cool, oder? Ist eigentlich nichts Besonderes. Das ist so wie in zwischenmenschlichen Beziehungen, wo es manchmal einfach nur darum geht, den Mund zu halten und zuzuhören. Ja, im Ruhrgebiet drückt man das dann anders aus. Das hört sich dann etwas rabiater an. Im Ruhrgebiet sagt man einfach mal die Fresse halten. Ja? Das war jetzt ganz lutherisch, dem Volk aufs Maul geschaut. Ich würde sowas nie sagen, aber ich habe das nur wiederholt, wie man das so im Ruhrgebiet sagt. Ne? Einfach zuhören. Das ist das, worum es geht. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, ich weiß, wie mir das geht. Ich tue mich da manchmal echt schwer mit. Weil ich gerne eigentlich schon den nächsten Schritt dann weitergehe oder irgendwas machen muss oder ein Hibbel bin. Ich habe keinen ADS oder irgendwie so, aber manchmal geistlich gesehen weiß ich nicht. Ja. Wahrscheinlich haben wir alle das. Und das ist genau das, worum es geht, dass wir die Füße stillhalten und zuhören. Ja? Gott, was sagst du mir? Was denkst du über mein Leben? Was willst du mit mir machen? Was willst du mit uns als Gemeinde machen? Gott Gehör schenken. Dann steht hier, dass wir auch noch gehorchen sollen. Ja? Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und, jetzt wird es unangenehm, zuhören ist ja noch gut, aber gehorchen werdet. Also das Wort Gehorsam hat ja in unserer Kultur einen höchst unliebsamen Beigeschmack. Ja? Also das wissen wir alle, ist irgendwie belastet auch, ist auch missbraucht worden, dieses Wort, sowohl politisch als auch kirchlich. Und trotzdem steckt ja in diesem Wort eigentlich was Positives. Ja? Wenn man nämlich jemand vertrauen kann und weiß, diese Person ist verlässlich in dem, was sie sagt und an Ratschlägen hat, dann lohnt sich das ja wirklich, darauf zu hören und das auch umzusetzen. Ja. Ich habe heute Morgen, kleines Beispiel, einem Leiter, den ich begleite, hier in NRW, habe ich eine E-Mail geschickt, die an der Stelle sehr formal war, weil es in dem Zusammenhang formal sein musste. Da habe ich also nicht als Mentor und Begleiter geschrieben, sondern ich habe als Regionalleiter ganz formell geschrieben, weil es da um formal juristische Dinge ging und gesagt, so und so geht es nicht. Wir übernehmen dafür keine Verantwortung und hast du nicht gesehen. Und genau, stiehlt es bitte so und so ein. Ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen. Also eigentlich irgendwie eine klare Aussage mit einer klaren Ansage. Und dann habe ich gedacht, ja, mal gucken, wie das jetzt irgendwie so ankommt. Und er hat zurückgeschrieben, hat gesagt, hab's gelesen, wird umgesetzt. Und ich dachte, wow. Eische meinte, ein wahrer Jünger. Das war so ein Beispiel dafür, ja. Und das ist auch gut so dann gelaufen. Wir haben eine gute Beziehung miteinander, so das ist alles gar nicht das Ding. Und wahrscheinlich ist das auch letzten Endes das Entscheidende zwischen Gott und uns. Gott will nicht nur, dass wir irgendwie einen Kadavergehorsam leisten, sondern Gott möchte, dass wir ihn sehen in dem, was er sagt und dann die Dinge tun, weil wir ihm vertrauen. Nicht, weil wir Angst haben, weil wir uns gezwungen fühlen, sondern weil das, was er sagt, gut ist. Und ich weiß, dass wir in unserem Herzen oftmals da unterschiedliche Herzen in einer Brust haben. Ja, da schlagen manchmal unterschiedliche Herzen. Das eine ist nämlich, dass wir eigentlich Gott vertrauen wollen und auch singen, Gott, du bist gut, und dass das auch, dass wir darauf vertrauen wollen und so weiter. Auf der anderen Seite sträuben wir uns manchmal, also mir geht es manchmal so, ja, sträuben wir uns manchmal, einfach Ja zu sagen und Dinge umzusetzen, wo wir eigentlich erahnen, dass sie gut und richtig sind. Und in die Richtung geht es hier, dass wir Gott nicht nur Gehör schenken, sondern dass wir ihn ernst nehmen in dem, was er sagt, ihm vertrauen, dass das gut ist und es dann tun. Und uns darauf verlassen, dass er sich dazu stellen wird. Das hat Gott dem Volk Israel gesagt, das war für die wichtig. Und letzten Endes kann das auch jeder machen. Dazu braucht man keine besondere Begabung, ja. Also man braucht auch keinen Gabentest machen, um herauszufinden, ob man jetzt die Gabe des Gehorsams hat, sondern das ist etwas, was einfach, wozu Gott uns herausfordert, ja? Dass wir mit ihm da unterwegs sind, auf ihn hören und das umsetzen, was er sagt. Und da sind wir alle Lernende. Ich betone das gerne in letzter Zeit. Ich empfinde mich da echt als Lernender. Aber ich möchte uns auch daran erinnern, lasst uns alle Lernende sein. Und immer wieder lernen, Gott Gehör zu schenken, aber das auch umsetzen, was er sagt. Ja? Auch wenn es manchmal echt zwickt und zwackt. Weil das macht dann den Bund aus, den wir mit ihm schließen. Das macht eine Beziehung aus. Ja? Und Gott ist ja derjenige, der sich so weit zu uns herabgebeugt hat, um mit uns auf Augenhöhe zu kommen, indem er Jesus eigentlich hat Mensch werden lassen. Ja? Gott ist so weit runtergestiegen, um mit uns eins zu werden. Ich finde es sehr bewundernd, aber auf der anderen Seite ist er einfach mal Gott. Der weiß mehr als wir, der kann mehr als wir, der sieht weiter als wir und so weiter. Ja? Und deswegen lohnt sich das eigentlich echt, auf ihn zu hören und ihn da ernst zu nehmen. Und das macht dann den Bund aus. Und das ist dann ein Ausdruck von Beziehung. Ja, wo es nicht um Kadavergehorsam geht, sondern um das, ich nehme dich ernst, du nimmst mich ernst. Ja. Das ist das Ding. Und da möchte ich uns einfach mal ermutigen zu gucken, sind wir da in dem unterwegs, was Gott uns gesagt hat? Sind wir in dem unterwegs, was wir auch in der Bibel lesen, wo wir uns manchmal Mühe geben müssen, es zu verstehen, ja, weil nicht immer alles ganz einfach ist. Manches muss erstmal irgendwie transportiert werden von damals auf heute und so, aber trotzdem ist es anwendbar. Ja? Und wir können es umsetzen. Und wir müssen uns aber entscheiden, will ich das? Das nimmt uns keiner ab. Ja, sind wir Roboter und werden ferngesteuert von Gott. Und das hat nichts mit Beziehung, mit Liebe zu tun. Da braucht man die ganzen Sprüche da nicht drin. Sondern es ist eine Entscheidung, die wir vor Gott treffen, wo wir ihn wählen, zu ihm Ja sagen. Ja? Und ich möchte uns ermutigen, da mal drüber nachzudenken. Und es gibt einen Aspekt, der war mir eigentlich besonders wichtig dann auch nochmal. Das ist nämlich dieser Aspekt, dass Gott uns ja nicht nur für uns alleine geschaffen hat. Ja? Gott hat uns nicht nur als Individuen geschaffen. Das ist so die Denkweise, wie wir als Deutsche oder als Westler unterwegs sind. Sondern Gott hat uns auch zu einer Gemeinschaft berufen. In der Bibel ist ganz oft die Rede davon, dass wir ein Volk sind, sein Volk, das er berufen hat, das er sich auserwählt hat. Ja? Und bei dieser Auserwählung ist es ja so, dass es, wie gesagt, nicht darum geht, irgendwie was ganz Besonderes zu sein, sondern Israel war total unbedeutend. Und zu diesem Zeitpunkt gab es das Volk noch nicht mal richtig. Ja, es war klitzeklein und unbedeutend. Und Gott hat sich dieses Volk ausgesucht, um daraus was richtig Großes zu machen. Und das ist immer noch so. Und wenn ich das mal auf unsere heutige Zeit projiziere, ist es so, dass wir als Christenheit in unserem Land eigentlich eine sehr kleine Rolle spielen. Ich muss immer lachen und manchmal nervt es mich, wenn davon die Rede ist, dass wir in einem christlichen Abendland reden. Das ist ein Witz. Ja? Wir spüren noch die Nachwehen von christlichem Einfluss in unserem Land. Aber wir leben nicht in einem christlichen Land. Das ist was anderes. Ja? Da können wir mal in andere Länder reingucken, was da so abgeht, wenn es um Christentum geht. Und selbst dann, wenn die Christen so im Untergrund am Wirken sind, ja, was da teilweise in Iran unterwegs ist oder was in China unterwegs ist und so weiter, ist ja faszinierend. Da können wir ja nur staunen. Ja? Selbst wenn bei uns dann so ein paar Gemeindegründungen aus dem Boden explodieren. Aber Fakt ist, eigentlich spielen wir eine kleine Rolle. Aber Gott ist derjenige, der sein Volk beruft, egal ob große Rolle oder kleine Rolle. Und Gott will damit was machen. Gott will seine Christen in diesem Land eine besondere Bedeutung geben. Davon bin ich fest überzeugt. Ja? Er will uns nicht nur eine Bedeutung geben, sondern auch einen geistlichen Einfluss. Und an der Stelle rede ich nicht von politischem Einfluss, sondern er will, dass wir einen geistlichen Einfluss in diesem Land haben. Und das steckt in dieser ganzen Erwählung mit drin. Aber in der Erwählung ist halt auch mit drin, dass wir ihm Gehör schenken und auf ihn hören. Und da haben wir die Verbindung. Was macht unser Dasein als Volk Gottes aus bis heute? Ja? Die Gemeinde ist ja die Nachfolgeorganisation sozusagen von Israel. Ich meine, Israel hat immer noch eine besondere Bedeutung. Aber letzten Endes erfüllt sich das, was Gott schon immer verheißen hat, es erfüllt sich durch die Gemeinde, zu der auch Israel dann dazugehört. Ja? Wir sind vom menschlichen Aspekt her gesehen nicht bedeutend als Christen. Ob hier in Dorsten, also selbst wenn wir hier eine Gemeinde mit knapp 150 Mitgliedern haben, aber eigentlich sind wir nicht bedeutend. Ja? Manchmal gibt es da unter den Christen so einen schönen Konkurrenzkampf, wer hat die größten Gemeinden, aber ganz ehrlich, aufs ganze Land gesehen, kräht da kein Hahn nach. Ja, ich mache das jetzt mal ein bisschen sehr flapsig, stelle ich das mal dar. Aber Gott kann damit was machen. Er will einen geistlichen Einfluss ausüben durch die ganze Geschichte. Er will uns mit seinem Heiligen Geist erfüllen, damit das Ganze Bedeutung bekommt. Genauso wie das damals war. Aber es gibt einen Link. Jetzt weiß ich wieder, wo ich mein Fahrrad geparkt habe. Es gibt einen Link. Das Einzige, was uns als Volk Gottes wirklich zusammenbringt, egal ob alttestamentlich betrachtet oder neutestamentlich, ist das, was hier drin steht. Wenn ihr meiner Stimme Gehör schenkt. Wenn ihr das auch umsetzt. Wenn ihr meinen Bund bewahrt. Das, was uns Bedeutung schenkt, ist nicht unsere Mitgliedschaft in irgendeiner Kirche, egal welcher Name drüber steht. Das ist es nicht. Wer darauf seine Hoffnung setzt, gute Nacht, Marie. Ja? Das, was uns wirklich Bedeutung gibt als Menschen, als Christen in dieser Welt, was uns zu einem Volk Gottes zusammenschließt, ist, dass wir seiner Stimme Gehör schenken. Das ist das. Dass wir auf ihn hören, dass wir bereit sind hinzuhören und es umzusetzen, was er uns sagt. Das macht uns zu einer christlichen Gemeinschaft. Alles andere ist teilweise nett, gut und hilfreich, aber manchmal auch falsche Religiosität. Darauf sollten wir uns besinnen. Ja? Und dann kommt nämlich der Satz, den ich ziemlich toll finde. Da steht nämlich, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Ist es nicht was Besonderes? Ich meine, die waren zu dem Zeitpunkt schon etwas größer. In Ägypten sind die angewachsen, die Israeliten. Aber vorher waren sie verschwindend klein. Ja? Wir reden hier davon, dass in 1. Mose 12 Gott dem Abraham gesagt hat, und es war ein Stamm, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und ihr sollt euch vermehren und so weiter. Und Gott hat da öfters zu dem Abraham gesprochen. Auf einmal sind sie schon eine ganze Menge und sie sollten noch mehr werden. Und dann spricht Gott ihnen zu, ihr sollt ein Königreich von Priestern sein. Ihr sollt etwas ganz Besonderes sein, obwohl die ganze Erde mir gehört. Ich könnte alle möglichen Völker berufen, aber euch will ich haben und mit euch will ich was ganz Besonderes machen. Ihr sollt ein Teil meiner Mission in diese Welt sein. Ich will der Welt zeigen, dass ich die Menschen wieder zu mir ziehen will. Ich will der Welt zeigen, dass ich alles mit mir versöhnen will. Alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ja? Und ihr als kleines, unbedeutendes Volk, ihr sollt es der Welt zeigen, damit deutlich wird, dass nicht ihr das seid, sondern ich. Ja? Gott ist irgendwie cool, oder? Deswegen sitzen wir hier. Also wenn wir uns was auf uns einbilden als Christen, dann müssen wir nochmal irgendwie zurück auf los, ziehe nicht 4.000 D-Mark ein, sondern nochmal nachdenken. Ja? Warum sind wir Christen? Nicht, weil wir was besonders Tolles verstanden haben oder weil wir besonders toll sind, sondern weil wir abhängig von Gott sind, weil wir ihn brauchen. Und wir sind nicht deswegen abhängig, weil wir alle unser Leben nicht auf die Kette kriegen, was wir Kritiker gerne behaupten. Hier sitzen viele kompetente Leute. Wir sind deswegen Christen, weil wir wissen, das Beste kriegen wir ohne Gott nicht hin. Ja? Das, was Gott will, das, was Gott kann, das kriegen wir mit unserer Ausbildung, mit unserem Geld, mit unserer Herkunft und so weiter, kriegen wir nicht auf die Kette. Vor Gott haben wir halt keine Bedeutung als Menschen. Aber er gibt uns Bedeutung, ja, wenn man das mal so ausdrücken will. Und wir finden diesen selben Vers auch im 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Da steht nämlich in Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Der Petrus greift hier eigentlich mehrere Bibelverse aus dem Alten Testament auf, aber unter anderem diesen aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 6 oder so. Ja? Wo deutlich wird, die Gemeinde Gottes, die Jesus nachfolgt, ist ein königliches Priestertum, ist ein besonderes Volk, etwas ganz Besonderes. Warum? Weil Gott es sagt. Und die Basis davon ist wieder, dass wir auf Gott hören, dass wir ihm nachfolgen und so weiter und das umsetzen, was er gesagt hat. Und auch an der Stelle nochmal wieder dieser Punkt, Gott hat ja einen Segen in dieses Volk hineingesetzt, angefangen bei Abraham. Du sollst ein Segen sein und durch dich sollen alle gesegnet werden. Gesegnet, um zu segnen. Segnen, nicht zu segnen. Gesegnet, um zu segnen. Ja? Und dieser Segen, diese Verheißung, diese Bestimmung eigentlich, dieses Motto, durchzieht sich von Abraham bis heute. Ja, dauert zu lange, das jetzt alles zu belegen. Es ist nicht nur unser Gemeindemotto, es ist das Motto der Christenheit. Es ist die Genetik, die DNA, die eigentlich Gott durch seinen Heiligen Geist in uns als Christen hineingepflanzt hat. Wir sind von ihm gesegnet auf die herrlichste Art und Weise. Ja, wie Epheser 1, Vers 3 sagt, wir sind gesegnet in den geistlichen, mit allen möglichen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Wir fließen über vor Segen, wir merken es manchmal nicht. Ja? Aber eigentlich dürften wir überfließen, ja? Wenn wir es glauben würden. Und damit meine ich nicht die geistlichen oder die materiellen Segnungen dieser Welt. Ja? Ich meine geistlichen Segen, wo es wirklich um was geht. Und diesen Segen hat Gott in sein Volk hineingelegt, auch heute. Und wir sollen ein Segen sein. Das ist unsere Bestimmung. Das ist der Charakter, das Wesen von Gottes Volk. Ja? Und ich finde es wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen und darüber nachdenken, was hat Gott uns alles geschenkt? Als Gemeinde, als Christen, als Einzelne. Aber lass uns das mal in Gemeinschaft denken. Was hat Gott uns alles geschenkt? Ja, vom Neuen Testament her betrachtet. An Erfahrungen, die wir mit ihm schon gemacht haben. An Begabungen, die er in die ganze Gemeinde hinein verteilt hat. Was hat Gott für einen Segen in die Gemeinde hineingelegt? Und wenn wir das entdecken, mehr und mehr und mehr und mehr und mehr, dass wir dann auch mehr und mehr und mehr und mehr und mehr damit andere segnen, auf unterschiedlichste Art und Weise. Sowohl in der Gemeinde, als auch nach draußen hin. Ja? Das ist aus meiner Sicht Gemeinde nach dem Vorbild des Neuen Testaments. Eigentlich ziemlich easy. Es gibt vielleicht 2, 3 Eckpfeiler, die total wichtig sind. Das eine ist, und das ist die Grundlage, dass wir ihm Gehör schenken, dass wir bereit sind, das umzusetzen, was wir gehört haben, nachdem wir 3 Jahre damit gekämpft haben, ob wir das jetzt gut finden sollen, was wir gehört haben. Ich überspitze ein bisschen, ne? Manchmal ist das ja so. Aber dass wir ihm Gehör schenken und dann auch die Dinge umsetzen, die wir in der Bibel finden, die Gott zu uns sagt, wie auch immer. Ja, und dann mit ihm da auch beständig unterwegs sind und dann mit dem Segen, den wir auf dieser Reise bekommen, ein Segen sind für andere. Das ist Gemeinde. Und ich glaube, wenn wir das immer wieder bewusst und jeden Tag uns vergewissern, uns zu Gemüte führen und auch umsetzen, dass wir da immer tiefer drin reinwachsen werden. Das Problem, was wir manchmal haben, ist, dass wir so vergesslich sind. Also ich bin sehr vergesslich. Ich bin manchmal erschüttert, wie viel ich vergesse, also gute Sachen vergesse. Ja? Dann nehme ich mir immer wieder was vor, was eigentlich gut wäre für mein persönliches, geistliches Wachstum, und ich vergesse es. Aber trotzdem ist es so gut, wenn wir uns daran erinnern, wie sehr wir gesegnet sind, damit wir dann ein Segen sein können. Und ich weiß nicht, ob ihr eine Idee bekommt, was das für euer Leben bedeuten könnte, für uns als Gemeinde. Wir sind da ja schon unterwegs. Es geht ja hier nicht irgendwie in einen Steinhaufen rein, ja? Sondern wir sind da ja schon unterwegs. Aber ich möchte das nochmal betonen, weil das so wichtig ist, weil das Gottes Grundlage für uns als Gemeinde ist. Lasst uns an der Stelle auch nicht nur so ganz individualistisch denken, sondern zusammen, wir als Gemeinde zusammen. Ob hier in Dorsten, in Reken, in Bottrop, wo auch immer. Ja? Als Hauskreise. Lasst uns da gemeinsam ein Segen sein für andere. Und es gibt da sehr viele Möglichkeiten, das zu tun. Sozial, diakonisch, all die ganzen Sachen, die da möglich sind. Heute Abend möchte ich einfach nochmal 2 Sachen betonen. Nämlich, dass wir immer wieder auch gemeinsam dadurch ein Segen sind, dass wir beten. Wahrscheinlich glauben die meisten von uns nicht, dass das ein Segen sein kann, weil das ist, weißt du, da sind ja schon wieder die Christen zusammen und reden irgendwie durch den Raum. Ja? Was sollen da jetzt andere Leute von haben? Aber wenn wir nicht zusammen beten, oder auch alleine nicht, ja, aber wenn wir auch zusammen nicht beten, dann fehlt da etwas ganz, ganz Wichtiges. Und was mir echt deutlich wird, ist, wir brauchen Reich Gottes in unserem Land. Wir brauchen Reich Gottes hier in Dorsten, wir brauchen es in Bottrop. Wir brauchen es einfach in unserer Gesellschaft, weil Gott gut ist, weil Gott gute Gedanken hat und Gott den Menschen echt begegnen will. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir beten, dass das, was Gott im Himmel beschlossen hat, auf die Erde kommt. Dass der Segen, mit dem er uns segnen will, wirklich in dieses Land hineinfließt. Durch dich und mich. Durch unbedeutende Menschen. Du brauchst da keine geistliche Ausbildung für. Du musst einfach nur Gott Gehör schenken und das tun, was er gesagt hat. Ja? Geistliche Ausbildung ist nicht schlecht, theologische Ausbildung auch nicht. Ja? Aber das ist nicht das Entscheidende. Lasst uns da echt unterwegs sein, damit wirklich mehr von Gottes Reich hier in unserer Gesellschaft zum Tragen kommt und deutlich wird. Und das ist etwas, was wir als Volk Gottes, als Gemeinschaft zusammen auch verantworten können und verantworten müssen. Wo Gott uns wahrscheinlich auch mal fragen wird, wart ihr da unterwegs? Ich hätte mehr gehabt für euch. Ja, ich hätte euch gerne mehr gegeben. Ich weiß nicht, ob man kann es ja nicht in Zeit packen, sowas, ja. Aber ich glaube, Gott hat mehr. Und deswegen, lasst uns da auf den Weg machen. Ich möchte an der Stelle jetzt einfach auch schließen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich gesprochen habe, weil ich sowieso kein Konzept hatte und jetzt einfach mal das hab so ein bisschen fließen lassen, auch mit dem Bibeltext. Aber lasst uns da nochmal Gott begegnen und ihn anbeten. Auch das ist neben dem Gebet ein wichtiger Aspekt, wo wir ein Segen sein können. Ich bin fest davon überzeugt, dass Anbetung nicht nur eine Auswirkung in die unsichtbare Welt hat, sondern irgendwann auch in die sichtbare, weil wir Jesu Herrschaft erheben. Und wenn es wirklich einen Gott gibt und das nicht alles nur religiöser Firlefanz ist, dann wird es Auswirkungen haben, weil Gott lebendig ist, weil Gott sich da nicht lumpen lässt. Ja. Okay, kann das Musikteam mal nach vorne kommen?